HR Info. Netzwelt.
Heute mit Udo Langenohl. Die Unfallzahlen in Deutschland steigen wieder und das Smartphone hat damit offenbar eine ganze Menge zu tun.
Zunächst habe ich einen LKW wahrgenommen, der noch auf der Fahrbahn stand. In dessen Heck war ein PKW reingedrückt worden. Dieser PKW war als PKW an sich nicht mehr zu erkennen.
Das war Stefan Bommert von der Stadtfeuerwehr Langenhagen, der sich an einen schrecklichen Unfall erinnerte, der durch Smartphone-Nutzung am Lenkrad mitverursacht wurde. Mehr dazu jetzt in HR Info Netzwelt. Die Unfallzahlen auf Deutschlands Straßen steigen wieder. Im vergangenen Jahr gab es erstmals seit langer Zeit wieder mehr tödliche Unfälle. Nach Polizeiangaben nutzen viele Fahrer trotz Verbot und Strafen das Handy und das Smartphone während der Fahrt. Immer häufiger mit fatalen Folgen. Melanie Fuchs hat Autofahrer nach ihrem Nutzungsverhalten und den Folgen befragt.
Auf dem Weg zur Arbeit stand ich so im Ampelstau, Stop and Go, und mir war so langweilig. Und abends war ich mit einer Freundin verabredet und da habe ich morgens gedacht, ich schreibe ihr nochmal wann und wo jetzt eigentlich genau. Und auf einmal ging es halt weiter. Und dann war die Ampel aber auch schon wieder rot und ich habe es halt einfach nicht gesehen, weil ich getippt habe. Und ich habe noch auf die Bremse gedrückt, aber da saß ich dem im Grunde schon auf der Stoßstange.
Wir waren gerade essen und sind nach Hause gelaufen, wir waren zu dritt unterwegs und mein Freund hat einfach so den Zwang, immer aufs Telefon zu schauen. Und deswegen hat er halt irgendwas getippt und im nächsten Moment steht er halt mitten auf der Straße, das Auto kommt von rechts, bremst wie wahnsinnig. Ich habe einfach nur laut aufgeschrien und Stopp geschrien. Und der Autofahrer ist ausgestiegen, schrie berechtigterweise, was das solle. Und ja, es ist nichts passiert, aber es war halt echt knapp.
Ich war auf dem Weg zum Frühdienst und ich war so in Gedanken, dass ich von der rechten Spur, während ich auf dem Handy umherhantierte, auf die linke Spur rüberfuhr, ohne das mitzubekommen und dann an der Leitplanke entlang schrammte. Aber das Auto fuhr, also fuhr ich weiter und bemerkte erst am Studio, was da überhaupt passiert war, denn ich kam auf der linken Seite, auf der Fahrerseite nicht aus dem Auto heraus. Ja, 6.000 Euro Schaden.
Eine neue Studie über Unfallgefahr durch Smartphone-Nutzung am Steuer befeuert die politische Diskussion um ein Verbot der Geräte im Straßenverkehr. Alarmierend viele Autofahrer werden durch Lesen und Tippen auf Smartphones abgelenkt und sind damit ein ernsthaftes Verkehrsrisiko, so eine noch unveröffentlichte Studie der TU Braunschweig. Die Große Koalition im Bundestag äußert sich besorgt und will jetzt über eine Erhöhung des Bußgeldes diskutieren. NRW-Innenminister Jäger fordert, wie die große Mehrheit der Länder, eine Modernisierung und Erweiterung des Handyverbots. Experten wie Politiker plädieren für mehr Aufklärung und Prävention, um das Problembewusstsein zu schärfen. Elisabeth Weidt.
Stefan Bommert von der Stadtfeuerwehr Langenhagen muss zu vielen Unfällen ausrücken. An einen erinnert er sich noch besonders. Ein LKW war vor gut 2 Jahren nahe Hannover ungebremst auf ein Stauende aufgefahren. 2 Menschen starben. Der Lastwagenfahrer hatte nur Sekunden vor dem Aufprall eine Facebook-Nachricht abgesetzt. Er gab die Auswertung der Handydaten.
Zunächst habe ich einen LKW wahrgenommen, der noch auf der Fahrbahn stand. In dessen Heck war ein PKW reingedrückt worden. Dieser PKW war als PKW an sich nicht mehr zu erkennen. Ein weiterer PKW befand sich dann rechts neben dem LKW. Auch dieses Fahrzeug war sehr beschädigt, demoliert, verformt und der Fahrer dort drin eingeklemmt. Der PKW an sich war aus meiner Erinnerung ein silberner PKW, aber man hat lediglich anhand der Embleme auf den Felgen erkennen können, was es sich für ein Fahrzeug handelt.
Ein Fahrer, der am Steuer mit dem Handy hantiert, ist kein Einzelfall. Verkehrspsychologen der Technischen Universität Braunschweig haben in Hannover, Braunschweig und Berlin knapp 12.000 Autofahrer beobachtet und protokolliert, wie viele von ihnen im Moment des Vorbeifahrens ihr Handy benutzen. Es ist die erste Studie dieser Art in Deutschland. Das Ergebnis der Studie, die NDR Info und Enjoy vorliegt, 4,5% der Fahrer tippten und lasen auf ihrem Smartphone, nochmal über 2% telefonierten ohne Freisprecheinrichtung. Ob stehend an der Ampel oder während der Fahrt, machte kaum einen Unterschied. Der Leiter der Studie, Marc Vollrath, hält dieses Verhalten für alarmierend.
Den Leuten scheint nicht klar zu sein, wie gefährlich das eigentlich ist. Also gerade das Tippen auf dem Handy und gerade auch das Bewusstsein dafür, wie viel Zeit dabei nicht vergeht, wie lange man da von der Straße wegschaut und wie wichtig es umgekehrt ist, auf die Straße zu schauen. Bei vielen Dingen weiß man, dass sie gefährlich sind, dass sie schlecht sind, man macht sie trotzdem und man lässt es erst dann sein, wenn man negative Konsequenzen hat.
Das Problem in Deutschland ist aber, dass man nicht einmal genau weiß, wie gefährlich es eigentlich ist. Im Gegensatz zu anderen Ländern gibt es bei uns kaum Daten dazu, wie häufig Unfälle von jemandem verursacht werden, der von seinem Handy abgelenkt war.
Wir bräuchten außerdem Zahlen, wie häufig es gemacht wird, ja auch noch die Häufigkeiten bei Unfällen. Die Informationen bei Unfällen, die sind also fast noch wichtiger. An die kommen wir fast noch schwerer ran und da müsste sich dringend auch was bewegen.
Nur 3 der 16 Bundesländer führen überhaupt eine Unfallstatistik, die Handys berücksichtigt, kommen aber nur auf unter 0,1%. Anders in den USA, wo die staatliche Statistik bei 15% der Unfälle Handy als Ursache ausweist. Verkehrspsychologe Vollrath hält die deutschen Statistiken für lückenhaft, weil sie meist nur gerichtsfest Beweisbares aufführen.
Ich muss eben nachweisen, dass der das Handy in der Hand gehabt hat, direkt vor dem Unfall, dass er mit dem Handy irgendwas gemacht hat. Ich muss vielleicht das Handy auslesen, ich muss den Unfallzeitpunkt genau wissen. Und wenn man versucht, das so genau zu beweisen, dann bleiben natürlich sehr, sehr wenig Fälle übrig.
Hier hält er ein Umdenken für notwendig. Wie gefährlich es ist, während der Fahrt auf sein Handy zu schauen, kann man in einem Fahrsimulator der TU Braunschweig testen. In einem abgedunkelten Raum gaukeln einem 3 große Bildschirme, ein Autositz, Lenkrad, Gas und Bremse vor. Man würde Auto fahren und dabei kurz aufs Handy schauen.
Oh ja, Gegenverkehr mit und draußen.
Die Fahrt endet im Straßengraben.
Smartphone-Nutzung am Lenkrad. Immer mehr Unfälle werden auf deutschen Straßen registriert, die mit der Nutzung direkt in Verbindung gebracht werden können. Während in Deutschland die Strafen moderat sind, langen andere Länder kräftig hin, wenn ein Autofahrer im fließenden Verkehr mit dem Smartphone in der Hand erwischt wird. Daniel Sulzmann, Stefan Oschwart und Martin Ganselmeier fassen zusammen, was auf einen Autofahrer in Spanien, Österreich und den USA zukommt, wenn die Polizei ihn erwischt.
In Spanien ist das Telefonieren am Steuer eines Autos seit dem Jahr 2002 verboten. Und teuer ist es auch. 200 € Strafe zahlen Spanier, die sich dabei erwischen lassen. Und das sind nicht wenige. 136.000 Strafzettel wegen Telefonierens beim Fahren hat die Guardia Civil alleine 2014 ausgestellt. 7 von 10 Fahrern geben nach einem Bericht der Zeitung El País zu, das Mobiltelefon beim Fahren zu benutzen. Kein Wunder in einem Land, in dem es deutlich mehr Handyverträge als Festnetzanschlüsse gibt. Autoclubs und das Innenministerium verweisen immer wieder auf die längeren Reaktionszeiten und die Ablenkung vom Verkehrsgeschehen als die höchsten Risiken beim Handytalk, während man am Steuer sitzt. Dabei können die Spanier eigentlich eine gute Bilanz aufweisen. Innerhalb von 15 Jahren ist die Zahl der Verkehrstoten im Land von über 4.000 jährlich auf gut 1.100 zurückgegangen. Das kommt von strengeren Alkohol- und Drogenkontrollen. Immer mehr Spanier schnallen sich inzwischen aber auch beim Fahren an. Und genau bei diesen Kontrollen werden auch immer wieder Verstöße gegen das Handyverbot am Steuer registriert. Und dann sind eben 200 € Strafe fällig.
Telefonieren am Steuer ist auch in Österreich strafbar. Bei einer Anzeige kostet das bis zu 72 €. Alle Nebentätigkeiten am Steuer sind verboten. Und wie gefährlich die sind, zeigt eine gemeinsame Studie der Verkehrsclubs ÖAM. TC und ADAC.
In der Mittelkonsole zwischen den Sitzen im Getränkehalt ist ein Telefon. Bitte nehmen Sie das Telefon dort an und folgen Sie den Anweisungen.
Probanden wurden beim Fahren abgelenkt mit Handy, Navi, Baby und Wasser trinken. Ergebnis: mit die größte Gefahr geht vom Handy aus. Wer telefoniert, riskiert mehr als 80 Meter Blindflug. Und das kann schlimme Folgen haben. Unachtsamkeit und Ablenkung waren laut Statistik Austria im Jahr 2014 Ursache für fast 16.000 Verletzte und mehr als 100 Tote auf Österreichs Straßen. Die Regierung in Wien will die Regeln weiter verschärfen. Künftig soll das Handy nur noch mit Freisprecheinrichtung und als Navi im Auto benutzt werden dürfen, wobei auch das Navi die Aufmerksamkeit ablenkt.
In den USA ist mittlerweile jeder 4. Verkehrsunfall auf den Handygebrauch am Steuer zurückzuführen. Über 6.000 Menschen kamen deshalb im vergangenen Jahr ums Leben. Vor allem Teenager sind gefährdet. Jeden Tag sterben 11 von ihnen, weil sie beim Fahren texten. Mittlerweile haben über 40 US-Bundesstaaten das Texten am Steuer verboten, 10 von ihnen auch das Telefonieren. New Jersey will jetzt sogar Bußgelder für Fußgänger verhängen, die beim Gehen texten. Zahlreiche Studien in den USA haben erforscht, dass die Unfallgefahr durch Telefonieren und Texten während der Fahrt mindestens um das 6-fache steigt. Die Reaktionszeit ist stärker beeinträchtigt als bei betrunkenen Autofahrern. Mehrere Aufklärungskampagnen versuchen, dem gefährlichen Trend entgegenzusteuern. Die beeindruckendste vor 3 Jahren hieß »It can wait«, das kann warten. Ein halbstündiger Film von Werner Herzog im Auftrag der großen Telekom-Unternehmen. Herzog zeigt bewegende Einzelschicksale. Schicksale, Menschen, deren Leben sich durch Texten am Steuer von einer Sekunde auf die nächste für immer verändert hat. So wie dieser junge Mann aus Indiana, der eine ganze Familie getötet hat, weil er beim Fahren eine SMS las.
Please, please don't do it. Please don't ever text and drive.
Bitte textet niemals beim Fahren. Dieser Appell in Herzogs Film wurde an zehntausenden US-Schulen im Unterricht gezeigt und millionenfach im Internet angeklickt. Ein Rückgang der Unfallzahlen mit Handys am Steuer ist bislang jedoch nicht erkennbar. Deshalb wird in den USA bereits an technischen Lösungen geforscht, um die Ablenkungsgefahr durch Handys am Steuer auszuschließen.
HR Info. Wer's hört, hat mehr zu sagen.
Hier ist HR Info Netzwelt und wir bleiben noch beim Thema Smartphone und Autofahren. Ein kleiner schwarzer Stecker. Kann er Leben retten? Die deutschen Versicherer gehen davon aus. Wenn Sie etwa des Nachts auf einsamer Straße mit dem Auto verunglücken, löst der Stecker in Verbindung mit einem Smartphone Alarm aus. Seit Beginn des Monats bieten die deutschen Versicherer Autofahrern diesen neuen Service an, den Unfallmeldestecker. Ein fest eingebauter E-Call steckte bisher nur in Wagen der Oberklasse. Für Prämien von ca. 10 bis 30 Euro im Jahr ist das Notrufsystem nun für jedermann zu haben. Stefan Ehlert mit Reaktionen von Nutzern und Verbänden.
Er ist empfindlich wie ein Seismograph, steckt im Auto im Zigarettenanzünder, ist über Bluetooth mit dem Smartphone verbunden und meldet, wenn es knallt, heftige Erschütterungen. Über eine spezielle App leitet das Handy dann die Info des neuen Unfallmeldesteckers an eine Notrufzentrale weiter.
Nee, kenne ich nicht, aber gute Idee.
Gute Idee, sagen die meisten Autofahrer, obwohl die wenigsten davon gehört haben.
Höre ich heute zum ersten Mal. Also so ein Stecker könnte sinnvoll sein, wenn ich viel über Land fahre und eben auch vielleicht nachts unterwegs bin, weil natürlich auch bekannterweise da die meisten Unfälle passieren.
Versicherungsmakler Bastian Gerke in Kassel hat binnen einer Woche schon 4 Unfallmeldestecker verkauft. Sogar der eigenen Freundin. Aus seiner Sicht eine lebensrettende Investition. Kostenpunkt je nach Anbieter zwischen 9 und 30 Euro pro Jahr. 500.000 Stecker hat die Branche bislang anfertigen lassen.
Eine kostengünstige Lösung, hier extrem viel Sicherheit zu schaffen und zum anderen eben den Gesetzgeber gerecht zu werden, der ja vorschreibt, dass ab 2018 alle Fahrzeuge, die auf den deutschen Straßen unterwegs sind, mit einem entsprechenden System ausgestattet wird.
Das aber ist nicht ganz richtig. Nur für Neuwagen wird der eingebaute E-Call ab 2018 verpflichtend sein. Von der neuen Übergangslösung hält Bianca Boss vom Bundesverband der Versicherten wenig. Die Verbraucherschützerin sagt, es sei fraglich, ob die Notrufkette noch funktioniere, wenn das Handy bei einem heftigen Aufprall durch den Wagen fliege. Sie hält den improvisierten E-Call eher für eine Werbemaßnahme der Versicherungen.
Ist das wirklich eine Sache, die ich einer Versicherungsgesellschaft übertragen muss, die dann natürlich noch mehr Informationen vorliegen hat über mich, über mein Unfallverhalten und so weiter, als vielleicht vorher schon.
Datenschützer des Landes Schleswig-Holstein halten nach Auskunft einer Sprecherin, dass Handy für eine mögliche Schwachstelle im System nicht auszuschließen sei, dass Hersteller wie Apple heimlich eine Unfallstatistik führten. Für Cornelius Blanke vom ADAC Hessen-Thüringen ist aber der Datenschutz neben der Bedienbarkeit das wichtigste Kriterium. Der ADAC prüfe noch. Grundsätzlich, sagt Blanke, sei alles, was der Sicherheit diene, zu begrüßen. Er lässt dann aber doch einige Skepsis durchblicken.
Man ist immer gut beraten, wenn man nicht sofort auf den Zug aufspringt, sondern schaut, wie entwickelt sich das Ganze, wie ist die Technik. Das ist jetzt entwickelt worden von unter anderem Bosch.
Der ADAC mit inzwischen mehr als 19 Millionen Mitgliedern wartet derzeit noch ab, ob er den Unfallmeldestecker selbst in den Vertrieb aufnimmt.
Alle wird es irgendwann erreichen. Der Forschungsgipfel zum Thema Digitalisierung hat in Berlin in dieser Woche zum zweiten Mal stattgefunden und es ging um Fragen der Digitalisierung. Stichwort Internet der Dinge, Industrie 4.0, Arbeiten 4.0. Wie kann Deutschland seine Kompetenzen mit Hilfe der Digitalisierung weiterentwickeln und wo sind Defizite? Welche politischen Rahmenbedingungen werden gebraucht? Sabine Müller fasst die Ergebnisse des Gipfels zusammen.
Das Thema Digitalisierung ist kein leichtes, gab Kanzlerin Angela Merkel gleich zu Beginn ihrer Rede zu. Sie wisse selbst nicht so genau, in welchen Bereichen Deutschland eigentlich top sei und wo man sich Wissen dazu kaufen müsse.
Da haben wir alle strategischen Fähigkeiten in unserer Hand, die wir brauchen, um auch wirklich vorne mit dabei zu sein.
Im Moment könne die deutsche Wirtschaft mit ihren Angeboten auf den Weltmärkten überzeugen, lobt Merkel. Aber für sie ist noch offen, ob Deutschland seine führende Stellung weiter behalten wird, angesichts der neuen Qualität, die die industrielle Produktion durch die Digitalisierung erreicht.
Die Schlacht ist noch nicht geschlagen. Wir sind nicht ohne Möglichkeiten, aber wir müssen realistisch sein.
Daimler-Chef Dieter Zetsche, der einst der Impulsreferate hielt, gab sich zuversichtlich. Deutschland habe beim Thema Digitalisierung solide Grundlagen. Nicht überall, widersprach Timotheus Höttges, Vorstandschef der Deutschen Telekom, und nannte den Bereich Software als Beispiel.
Traditionell kommen wir industriell sehr stark daher, aber wenn es um die Software geht, haben wir sehr früh eigentlich angefangen, das Thema auszulagern bzw. einzukaufen. Wie wollen Sie in Ihrem Unternehmen diese Softwarekompetenz stärken, wenn es doch am Markt eigentlich nicht genug Leute gibt? Ich glaube, wir haben 60.000 offene Stellen aktuell, wenn es um Software-Spezialisten geht.
Am Thema Digitalisierung und den erforderlichen Kompetenzen darf keiner vorbeikommen, forderte der Karlsruher Informatikprofessor Christoph Weinhardt.
Digitalisierung muss integraler Bestandteil jeder Ausbildung sein, im Hochschulbereich oder im Facharbeiterbereich, aber vielleicht schon viel früher in den Schulen, vielleicht sogar in den Tagesstätten für Kinder. Vielleicht müssen wir viel früher anfangen, auch dort mit digitalen Medien zu arbeiten und den Jugendlichen frühzeitig beizubringen, welche Probleme es auch gibt, aber natürlich welche Chancen.
Die Debatten waren teilweise kontrovers, aber in einem Punkt war viel Einigkeit. Wir brauchen in Deutschland mehr Mut und mehr Risikobereitschaft von Entscheidern in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, um die Digitalisierung aktiv zu gestalten, sagte nicht nur Dieter Zetsche.
Gerade in Zeiten der digitalen Revolution gilt, der Weg des geringsten Widerstandes ist oft der gefährlichste. Gerade jetzt haben wir ein ganzes Universum an Möglichkeiten vor uns. Auch wenn manche die Digitalisierung als Bedrohung für unsere Branchen betrachten, wir sehen sie als größte Bereicherung seit der Erfindung des Automobils.
Benötigen wir den Mut, Strukturen und Prozesse zu hinterfragen, nicht noch auf vielen weiteren Ebenen, warf der Soziologieprofessor Dirk Helbing in die Diskussion.
Brauchen wir nicht auch Finanzsystem 4.0, Gesellschaft 4.0. Wie stoßen wir diesen gesellschaftlichen Diskussions- und Transformationsprozess an?
Nicht auf jede Frage gab es beim Forschungsgipfel Antworten, aber es wurden viele Denkanstöße geliefert. Kanzlerin Merkel sagte zu, die Regierung wolle die politischen Rahmenbedingungen für Forschung und Innovation weiter verbessern. Das muss sie auch, mahnte Dirk Ahlborn von der Crowdsourcing-Plattform Jumpstart Fund.
Innovation wird immer schneller. Und Regulationen dauern trotzdem noch recht lange. Also neue Businessmodelle sind da, aber oft einfach nicht machbar. Allgemein auch bei der Firmengründung, Firmenfinanzierung. Es gibt viele, viele Bereiche, die ja einfach nicht Startup-freundlich sind.
Viele Experten fordern mehr Geld von der Bundesregierung. Sie halten die aktuell 2,9% vom Bruttoinlandsprodukt für Forschung und Entwicklung für zu wenig. Doch es hängt nicht allein am Finanziellen, meinte der SPD-Abgeordnete Lars Klingbeil. Deutschland kriege oft die Umsetzung nicht hin.
Wenn heute das Infrastrukturministerium 5 Milliarden für den Infrastrukturausbau kriegt und davon gehen 4 Milliarden in Ortsumgehungsstraßen und eine in Breitband, dann ist das eine strategisch falsche Investition.
Da war Angela Merkel allerdings längst verschwunden. Verabschiedet hatte sie sich mit der Bitte an die großen Zugpferde in Wissenschaft und Wirtschaft, nehmen Sie möglichst viele mit auf dem Weg der Digitalisierung. Denn für die Kanzlerin ist klar,
alle wird es irgendwann erreichen.
HR Info.
Facebook baut seine Messenger-App zur Plattform aus, auf der die Nutzer ab sofort auch Geschäfte mit Unternehmen erledigen können, zum Beispiel Pizza bestellen oder Blumen verschenken. Die Nutzer kommunizieren dabei nicht mit einem Menschen, sondern mit automatischen Textprogrammen, sogenannten Chatbots. Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat diese Strategie bei der jährlichen Entwicklerkonferenz seiner Firma in San Francisco vorgestellt und tausende anwesende Programmierer aus aller Welt aufgerufen, solche Bots zu entwickeln. Wolfgang Stufelesser.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Multimilliardär wie Mark Zuckerberg oft in der Warteschleife von Hotlines landet. Aber er traf schon einen Punkt, als er bei seiner Präsentation sagte, er kenne niemanden, der gern bei einem Unternehmen anrufe.
But I've never met anyone who likes calling a business.
Genau da setzt das Konzept der Chatbots an. Roboterprogramme, mit denen ich als Nutzer über Textnachrichten kommuniziere, nur dass am anderen Ende eben kein Mensch, sondern eine Maschine sitzt, mit Spracherkennung und künstlicher Intelligenz. Zuckerberg verspricht viel. Das Gespräch soll dem mit einem Freund ähneln, soll nicht wie ein Anruf in der Warteschleife die volle Aufmerksamkeit fordern und funktionieren, ohne dass man für jede Firma eine eigene App installieren muss.
We think that you should just be able to message a business in the same way you'd message a friend. You should get a quick response, and it shouldn't take your full attention, like a phone call would, and you shouldn't have to install a new app.
Dann kann ich zum Beispiel per Textnachricht eine Pizza bestellen und der Chatbot fragt nach, welche Sorte, welche Größe und wohin die Pizza geliefert werden soll. Das Ganze läuft auf dem Smartphone nicht über die Facebook-App, sondern in der Extra-Anwendung Facebook Messenger. Von den rund 1,6 Milliarden Facebook-Nutzern in aller Welt verwenden mehr als 900 Millionen auch den Messenger. Diese Zahl soll natürlich noch wachsen, wenn es nach Facebook geht. Vor 2 Jahren hat Mark Zuckerberg deshalb den damaligen Chef des Online-Bezahldienstes PayPal, David Marcus, abgeworben. Kein Wunder, dass der nun die Zukunft des Messengers im Bereich Kommerz sieht. Pizza bestellen, Blumen verschenken, Schuhe ordern und dann alles am besten mit der bei Facebook hinterlegten Bankverbindung zahlen. Das Programmieren der Chatbots will Facebook für die Firmen so einfach wie möglich machen, sagte Marcus.
Let me show you how it works. You feed the bot engine.
Der Chatbot werde mit Beispieldialogen gefüttert und dann sollen künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen dafür sorgen, dass das Programm ähnliche Dialoge erkennt, auch wenn der Nutzer vielleicht etwas andere Wörter verwendet. So müsse nicht jede Variante neu programmiert werden. Die Technik hat sich zum Beispiel in China schon länger etabliert und auch Microsoft hat vorige Woche Chatbots als die Apps der Zukunft bezeichnet und Sprache als die neue Bedienoberfläche. Facebook arbeitet mit mehreren Dutzend Partnerunternehmen zusammen. Der Nachrichtensender CNN hat zum Beispiel einen Chatbot entwickelt, der dem Nutzer die wichtigsten Schlagzeilen schickt und dann fragt, ob man mehr dazu lesen möchte. Die Chatbots sind nur ein Teil von Facebooks 10-Jahres-Strategie, wie sie Mark Zuckerberg bei der Entwicklerkonferenz in San Francisco vorgestellt hat. Dazu gehört auch, dass Facebook vorige Woche die Funktion Facebook Live freigeschaltet hat. Damit kann jede und jeder über die Facebook-Smartphone-App live Videos verbreiten, an potenziell immerhin rund 1,6 Milliarden Facebook-Nutzer. So viele werden es natürlich meist nicht sein, die sich das Hochzeitsvideo oder die ersten Schritte eines Kindes anschauen, die Eltern live ins Netz streamen. Aber Facebook will damit vermutlich einem Trend entgegenwirken. Vor ein paar Tagen hatte die Technik-Website The Information gemeldet, dass das Teilen von solchen persönlichen Inhalten bei Facebook in nur einem Jahr um mehr als ein Fünftel zurückgegangen sei. Stattdessen teilen die Nutzer eher weniger private Inhalte, wie Online-Artikel, die sie gelesen haben. Wird Facebook aber zur Leseliste meiner Freunde, dann sinkt für mich der Anreiz, mich häufiger am Tag dort einzuklinken. Und damit verliert Facebook langfristig Werbeeinnahmen. Live-Videos könnten das ändern. Mark Zuckerberg selbst sagt, die Leute schauten diese Videos länger an und kommentierten sie mehr als 10-mal so häufig wie Videos, die nicht live sind.
People watch live videos longer and they comment more than 10 times as much.
Und weiter im 10-Jahres-Plan, am Ende soll vor allem die Zahl der Online-Nutzer insgesamt massiv wachsen. Denn mehr als 4 Milliarden sind noch gar nicht im Netz. Auch da hat Facebook ja verschiedene Initiativen gestartet, um zum Beispiel das Internet in entlegene Regionen Afrikas oder Asiens zu bringen. Die Welt in 10 Jahren, wie Facebook sie sich wünscht, ist kommunikativ, in weiten Teilen online, aber eben auch abhängig von Facebook als eine Art Betriebssystem für Kommunikation im Netz.
Die Spannungen zwischen der US-Regierung und der amerikanischen Hightech-Branche haben einen neuen Höhepunkt erreicht. Der Windows-Riese Microsoft klagt gegen das Justizministerium. Es geht wieder einmal um das Interesse der Behörden an Nutzerdaten, wie schon kürzlich beim Streit zwischen Apple und dem FBI. Rolf Bühlmann.
Microsoft will seine Kunden in Zukunft genauer informieren dürfen, wenn US-Behörden geheime Anfragen nach ihren Daten einreichen. In der Klage zählt der Konzern auf, dass es in den letzten 18 Monaten mehr als 5.600 Anfragen nach Kundendaten gegeben habe, von denen mehr als 1.700 mit der Anordnung versehen waren, dass die Betroffenen nie darüber informiert werden dürfen. Das Problem dabei, so Microsoft, würden die Wohnung oder das Büro der Verdächtigen untersucht, wüssten die Betroffenen davon. Werden ihre Daten, die auf irgendwelchen Servern gespeichert sind, durchsucht, bleibt es ihnen verborgen. Die geltende Regelung verstoße gegen die Verfassung, weil sie die Redefreiheit von Microsoft einschränke und den Schutz vor unangemessenen Durchsuchungen verletze. Außerdem werde das Vertrauen der Kunden in Microsoft beschädigt, heißt es in der Anklageschrift. Nach der Klage gegen Apple, das dem FBI nicht helfen wollte, ein iPhone zu knacken, kommt es damit erneut zum Konflikt zwischen einem Riesen der IT-Industrie und der US-Regierung. Die Behörden beklagen sich schon seit längerem darüber, dass die Technologiekonzerne immer weniger hilfsbereit seien.
Das war hr-info-Netzwelt. Die Sendung können Sie auch als Podcast abonnieren oder ganz einfach downloaden unter hr-inforadio.de. Und bleiben Sie neugierig.